Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Aber zunächst zum Thema Nummer 1 in diesen Tagen, jetzt in der Kontextdebatte. Trotz Protesten auf der Straße hat das griechische Parlament gestern ein strenges Sparpaket beschlossen, das mit Milliarden von der EU vorfinanziert wird. Was aber, wenn die Maßnahmen nicht greifen? Was, wenn der Aufschwung in Hellas ausbleibt? Was bedeutet der derzeitige Absturz des Euro für Europas Wirtschaft? Greift die Krise bald auf andere Länder über? Über diese Fragen diskutiert in der kommenden halben Stunde Hans-Jörg Schulz mit Experten.
Ja, und meine Experten in der heutigen Kontextdebatte sind Rolf Weder, Professor für Außenwirtschaft und europäische Integration an der Universität Basel. Er ist hier bei mir im Studio Basel. Aus Genf ist uns zugeschaltet Heiner Flassbeck, der Direktor der Abteilung Globalisierung und Entwicklung bei der UNCTAD, also der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung. Und gleichfalls zugeschaltet ist uns unser Athener-Korrespondent Werner van Rent. Werner van Rent, ein Sparprogramm, wir haben es gerade gehört, das sehr vielen Menschen zusetzt. Wir haben Demonstrationen gesehen, wir haben Streiks gesehen, wir haben sogar Tote in Athen gesehen. Wie geht's denn den Griechinnen und Griechen im Moment?
Es geht den Griechen nicht gut, das ist ganz klar. Man muss aber differenzieren. Die Tote sind die Folge, eine tragische Folge davon, dass es immer noch eine relativ kleine Gruppe von sehr, sehr gewaltbereiten jugendlichen Menschen gibt in Athen, die nicht davor zurückschrecken, zum Beispiel Molotow-Cocktails, Brandsätze in Banken zu werfen, wo auch noch Leute arbeiten. Dann, es ist auch Ausdruck einer tiefsitzenden Wut mit dem Staat, wegen des Staates. Das ist klar, das war vor anderthalb Jahren, ist das auch schon mal zum Ausbruch gekommen. Das ist aber etwas anderes als die Wut und auch Ratlosigkeit, die jetzt durch die Finanzkrise ausgelöst ist und die zu den großen Streiks und Demonstrationen geführt hat. Da muss man ganz klar unterscheiden, dass es waren nicht die Demonstranten, die diese Brandsätze geworfen haben, die diesen Brand, diesen Mordanschlag verübt haben. Die Demonstrationen sind groß, die Verunsicherung ist groß, aber man weiß, die große Mehrheit der Griechen und Griechinnen wissen, dass es eigentlich gar nicht anders geht. Gestern im Parlament hatten wir die Debatte, die über die vorgezogene Debatte über das Sparpaket, und es ist angenommen worden, allerdings nicht unterstützt von der Opposition. Das hat heute zu ziemlich bissigen Kommentaren in den Zeitungen geführt.
Das ist die Opposition, die bis vor kurzem an der Regierung war, richtig, und das Ganze mit zu verantworten.
Ja, und da saß zum Beispiel im Parlament auch Kostas Karamanlis, der Ministerpräsident der letzten 6 Jahre, der alles getan hat, um das Schiff in den Sand zu setzen. Und der hat gegen dieses Paket gestimmt. Er hat aber die vorgezogene Wahl im Oktober ausgerufen, weil er gesagt hat, wir brauchen jetzt harte Maßnahmen. Wieso, dass er jetzt dagegen gestimmt hat, das sind Sachen, das sind wahrscheinlich kleinpolitischen Überlegungen. Oder es ist auch Angst davor, dass das eintrifft, was Yorgos Papandreou, der jetzige Ministerpräsident, gestern angedeutet hat. Er hat gesagt, die Verantwortlichen werden dem Staatsanwalt überstellt werden.
Vielen Dank erstmal, Werner van Rent. Heiner Flassbeck in Genf, der in der Schweiz auch sehr viel gelesene griechische Schriftsteller Petros Markaris hat soeben in einem Interview gesagt, bis in die späten 70er Jahre hinein sei Griechenland ein armes, aber sehr anständiges Land gewesen. Dann kam 1981 der Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es kam das viele Geld aus Brüssel und seither ist es vorbei mit dem Anstand. Kann man sagen, dass Europa unanständig macht?
Nein, das wäre weit übertrieben und ich schließe mich auch nicht diesem allgemeinen Gejammer über Griechenland an. Das ist immer so. Wenn immer eine Finanzkrise ist, entdeckt jeder alles Negative in diesem Land, was es überhaupt gibt. Und alles Positive wird konsequent zur Seite geschoben. Das ist dieses übliche Verhalten, das Herdenverhalten der Märkte, das immer in die Irre führt. Und dieses Herdenverhalten der Märkte wird von den Medien üblicherweise noch unterstützt. Was man mal zur Kenntnis nehmen sollte, Griechenland, ich habe mir das mal angeschaut, wenn man die Investitionen ansieht, nicht die Wohnungsbauinvestitionen, das kann man ja sagen, das ist bringt nicht viel, aber Investitionen in Maschinen und Ausrüstung, dann ist Griechenland mit Abstand das beste Land in der Eurozone in den letzten 10 Jahren. Die haben einen massiven Anstieg der Investitionen in Maschinen und Ausrüstung gehabt. Das wird total übersehen, nicht? Die haben Defizite gemacht, würde sogar jeder vernünftige Ökonom sagen, ja, das ist völlig in Ordnung. Wenn ich mich verschulde, um zu investieren, dann kann man das ja machen. Das wird nicht zur Kenntnis genommen. Es wird alles Negative zusammengesammelt und dann wird dieses Land in pauschal verurteilt, was vollkommen ungerechtfertigt ist.
Aber Herr Flassbeck, wenn man Griechinnen und Griechen fragt, was ist Ihnen eigentlich am wichtigsten in Ihrem Leben, dann sagen die meisten, das ist meine Freiheit. Und jetzt sind die Griechen ja irgendwie unfrei geworden. Jetzt bestimmt die EU, es bestimmt der Internationale Währungsfonds. Wie beurteilen Sie denn die Auflagen, mit denen Griechenland jetzt leben muss, über wahrscheinlich 10 Jahre und mehr hinweg?
Nun, es ist das übliche Spiel. Es ist das, was man macht, um die Märkte, in Anführungsstrichen, wenn ich Märkte sage, machen Sie immer Anführungsstriche dabei, die Märkte zu überzeugen, weil man glaubt, man müsse nun Vertrauen der Märkte zurückgewinnen. Ich halte das für grundsätzlich problematisch, dass wir auf diese Weise uns von den Märkten diktieren lassen, was Volkswirtschaften, was Gesellschaften zu tun haben und dass die Politik hier nicht ihr Primat einfordert, ist ein ganz großes Problem, was wir auch jetzt im Euroraum wieder haben. Aber generell ist es natürlich so, klar muss Griechenland konsolidieren, nur es wird nicht so schnell gehen. Man kann jetzt die Volkswirtschaft da nicht kaputt sparen. Man wird sehr viele Jahre brauchen, um das Ganze wieder auf einen fahrenden Zug sozusagen zu bringen. Und man muss in Europa einiges tun, um die Griechen zu unterstützen. Alleine können sie das niemals schaffen. Man braucht eine konsequente Wachstumspolitik für ganz Europa. Und man braucht, was ich für das Wichtigste halte, eine Änderung in der außenwirtschaftlichen Situation der Länder. Griechenland hat nämlich nicht nur ein Haushaltsdefizit, es hat wie alle anderen südeuropäischen Länder, einschließlich Frankreichs, auch ein Leistungsbilanzdefizit und Deutschland hat einen gewaltigen Überschuss. Dieses Ungleichgewicht muss auch beseitigt werden.
Rolf Weder, was ist denn Ihre Analyse bei so einem Land wie Griechenland? Sagen Sie, die EU muss helfen, muss das tun, was sie jetzt getan hat, oder sagen Sie, diese Länder müssen sich selber helfen?
Nun, ich bin da etwas im Zweifel. Also man kann gute Argumente finden, dass man jetzt kurzfristig unterstützen muss, um das zu stabilisieren. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch, gibt es gute Argumente dagegen, weil man mit diesen Maßnahmen eigentlich dem Euro langfristig einen Bärendienst erweist. Und ich meine, ich möchte vielleicht ergänzen. Ich meine, man muss schon sehen, Griechenland, natürlich gibt es viele positive Seiten, aber Griechenland hat in den letzten Jahren hat die Ausgaben zu stark erhöht und die Frage ist natürlich, ob der Euro oder der Beitritt zum Euro eben einen starken Anreiz gegeben hat, genau das zu tun, was die Griechen jetzt gemacht haben. Und somit, jetzt muss man sagen, ja gut, die sind ja freiwillig der EU beigetreten und dann gibt es natürlich einen gewissen Druck, dass man dem Euro auch beitritt. Aber ich denke schon, dass die Mechanismen in der EU und speziell in der Europäischen Währungsunion leider und eigentlich ein solches Verhalten unterstützt haben. Und es sind nicht mal die Mechanismen, die aufgeschrieben sind, sondern meines Erachtens sind es vor allem die Politiker, denen man eigentlich eine Währung nie in die Hände geben sollte.
Ja, ich würde da gerne widersprechen, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Ich möchte da doch widersprechen. Nein, es ist, wir haben in Europa uns ja schon Gedanken gemacht, wie man diesen Euro zum Laufen bringen kann. Allerdings gab es von Anfang an einen starken Bias, eine Neigung, nur auf die Staatsdefizite zu schauen. Und das ist in der Tat ein gravierender Fehler, weil wenn man keine Währung mehr hat, braucht man einen Ausgleich von Wettbewerbsfähigkeit zwischen Volkswirtschaften. Das ist das, was ich zuletzt angesprochen hatte. Und das geht über Löhne oder beziehungsweise Lohnstückkosten, also Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Und hier haben sich Länder wie Griechenland, das muss man mal zur Kenntnis nehmen, und auch die anderen südeuropäischen Länder absolut vorbildlich verhalten. Sie haben im Vergleich zu ihrer eigenen Vergangenheit, waren sie unglaublich stabil. Und sie waren auch im Verhältnis zu dem, was wir in Europa festgelegt hatten als Ziel, sozusagen als Referenz, nämlich ein Inflationsziel von 2%, nicht 0, sondern 2%, haben sie sich sehr vernünftig verhalten. Griechenland hat Lohnstückkostensteigerungen von 2,6 oder sowas und die anderen alle in dieser Größenordnung. Das andere große Problem ist, dass Deutschland nur Lohnstückkostensteigerungen von 0,5 hat. Das bringt selbst ein Land wie Frankreich, das sich unheimlich strikt an diese 2% gehalten hat, in große Verdrückungen. Das funktioniert nicht. Niemand kann seine Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer zulasten anderer verbessern und riesige Überschüsse haben und die anderen in die Defizite treiben und dann sich wundern, dass diejenigen, die die Schulden haben, plötzlich Probleme kriegen.
Jetzt sind wir mittendrin in der ökonomischen Diskussion.
Ja, ich würde, das ist nun mal leider ein ökonomisches Thema.
Das ist es, ja, ja. Aber ich würde gerne Werner van Trent noch mal schnell fragen, weil Sie haben ja zu diesem Problem, Sie haben ja die Drachme nun lange genug auch erlebt. Sie leben schon sehr lange in Athen. Wie ist denn so im Rückblick Ihre Sicht? Hat sich Griechenland den Euro überhaupt leisten können?
Ja, das ist jetzt eine Frage. Wenn man jetzt die Griechen gefragt hat, haben sie sehr oft gesagt, der Euro hat uns eine enorme Teuerung gebracht. Das stimmt auch. Da haben die Griechen kräftig hingelangt, als dann die Anpassung kam. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für ein Land, das in einer Währungsunion ist, ist ein enormer Fortschritt und ein Vorteil auch. Für uns Konsumenten, für die Touristen war es dann plötzlich sehr einfach zu sehen, wie teuer Griechenland eigentlich war. Man hat gesehen, dass das Café viel teurer ist als in Deutschland und man sieht auch, dass große Möbelketten, die jetzt auch in Griechenland sind, 20% teurer verkaufen dort als in Deutschland, obwohl die Lohnkosten in Deutschland ein bisschen höher sind. Also das sind Sachen, die kann man vergleichen, das sind positive Folgen. Ich glaube, die ganze Diskussion ist jetzt etwas überflüssig, weil man hört ja immer wieder, ich halte das für etwas jetzt als Europäer und als Mitglied dieser europäischen Familie auch, halte ich das völlig für etwas unmöglich und unrealistisches, darüber überhaupt zu diskutieren, dass Griechenland wieder aus der Währungsunion aussteigen soll. Man weiß nicht, wie es geht, und ich weiß nur, dass das wäre dann das Ende dieses Projektes, das nicht ideal ist. Das Projekt Euro, Projekt Europa ist noch nicht fertig, ist eine Baustelle genau genommen, aber es geht eigentlich nichts anderes, dass man jetzt in der Krise ja weiterbaut und neue, Herr Flassbeck hat es schon angedeutet, neue Mechanismen findet und aus dieser Krise herauskommen. Also einfach jetzt diese Lösung, die ich immer wieder höre, auch in Deutschland, in den Medien, dieses Herdeverhalten, hat Herr Flassbeck auch angedeutet, gibt es auch bei uns bei den Medien, dass man sagt, die Griechen rausschmeißen, das sind Lösungen, die eigentlich blödsinnig sind.
Mhm. Also mir ist eigentlich im Moment wichtig, dass wir noch mal ein bisschen das aufarbeiten, was Herr Weder vorher angesprochen hat. Deswegen noch mal an Sie, Herr Weder, die Frage, war es sinnvoll aus Ihrer Sicht, so schwache Währungen wie die Lire oder die Drachme gleichzusetzen mit einer starken Währung wie der D-Mark zum Beispiel und zu einem gemeinsamen Euro zu machen?
Also ich möchte den Ball hier nochmals aufnehmen. Ich meine, wenn ich sage, die Politiker haben eine große Verantwortung, dann ist es meines Erachtens so, dass der Euro vor allem aus politischen Gründen eingeführt wurde. Und man gibt da natürlich etwas auf, was man heute gerne hätte, nämlich den Wechselkurs, der eben genau auf das flexibel reagieren kann, was Herr Flassbeck genannt hat, nämlich diese Preis- und Lohnanpassungen. Nun hat man den mal ja gesagt, man wollte aus politischen Gründen, trotz ökonomischen großen auch Gegenargumenten, wollte man diesen Euro einführen. Und jetzt ist das so. Aber was man ja auch gemacht hat, man war sich bewusst, dass dieser Euro eine gewisse Gefahr beinhaltet, dass eben genau das passiert, was heute jetzt passiert ist. Und darum hat man bereits meines Erachtens gute Mechanismen eingebaut, auf die können wir noch zu sprechen kommen, Stichwort Stabilitätspakt, No Bailout Clause. Und diese Mechanismen sind meines Erachtens, die müssen nicht neu erfunden werden, sie müssten einfach eingehalten werden. Und jetzt kommt noch der Schluss, dass man eigentlich jetzt etwas gemacht hat, nämlich sehr solidarisch, wie das in der EU halt immer der Fall ist. Man hat jetzt eigentlich eben einen Bailout letztlich gemacht. Also Bailout heißt, man hat im Prinzip jetzt einem Land, das in finanzielle Schwierigkeiten kommt, hat man jetzt geholfen, man hat ihm Kredite gegeben und im Prinzip wollte man eben ursprünglich, dass das genau nicht gemacht wird, beziehungsweise man wollte von Anfang an signalisieren, ein Land kann nicht darauf zählen, dass ihm dann geholfen wird, weil man eben nicht ein Signal setzen wollte, dass ein Land sehr stark seine Staatsausgaben erhöhen kann und dann einfach letztlich die Kosten auf die anderen zum Teil abwälzen kann. Nun hat man es trotzdem gemacht und das finde ich eben ein Problem. Also ich bin nicht mal sicher, ob das, was jetzt hier von der Politik unterstützt wird, ob das wirklich den Euro mittelfristig dem Euro hilft.
Herr Flassbeck in Genf, ja. Ich glaube, es drängt Sie, da was zu sagen.
Es drängt mich sehr. Ich muss da widersprechen. Ich will jetzt nicht auf die Ökonomie einer einheitlichen Währung eingehen. Da gibt es auch ganz andere Argumente. Also es war nicht nur ein politisches Projekt. Aber unabhängig davon, dies war kein Bailout. Das muss man mal völlig klar festlegen. Es war also kein Herauskaufen aus einer schwierigen finanziellen Situation. Es war das, was der Internationale Währungsfonds sonst auch immer tut, was nichts mit Bailout zu tun hat. Man rettet ein Land sozusagen vor den Spekulanten, um es mal drastisch auszudrücken. Wenn es gab überhaupt keine Rechtfertigung dafür, 15% Zinsen von Griechenland zu verlangen, dann müsste man von den USA auch 15 verlangen und von Japan 25. Die sind viel mehr verschuldet noch. Japan ist viel höher verschuldet als Griechenland. Das hat ja nichts mit Gerechtigkeit oder einem richtigen Preis an diesen Märkten zu tun. Das ist lächerlich. Diese Märkte machen systematisch falsche Preise. Und in einer solchen Situation, wo dieses Herdenverhalten der Märkte ein Land an die Wand drängt sozusagen, da ist es das Allernormalste von der Welt, dass die internationale Gemeinschaft, so wie sie das immer tut, in dieser Situation dem Land hilft und ihm Kredite zur Verfügung stellt zu vernünftigen Bedingungen. Das ist ja kein Bailout. Wir bezahlen jetzt nicht die griechischen Rechnungen, sondern wir nehmen Geld auf zu einem niedrigeren Zins und leihen es den Griechen zu einem höheren Zins. Das ist ein Bankgeschäft sozusagen, das Regierungen machen. Das ist vollkommen unproblematisch und hat mit einem Bailout nichts zu tun. Und das ist aber natürlich nur die kurzfristige Lösung. Das ist keine Frage. Es kann nur eine kurzfristige, eine Überbrückungslösung sein. Längerfristig müssen wir dafür sorgen, und ich komme zurück auf meinen Punkt, dass die Wettbewerbsverhältnisse in Europa ausgeglichen sind. Und ich wiederhole nochmal, noch nie waren die südeuropäischen Länder so diszipliniert, so stabil, wie sie in den letzten 10 Jahren waren. Herr van Trent hat es zu Recht gesagt. Sie haben eine unglaubliche Disziplin an den Tag gelegt. Nur sie waren nicht so überdiszipliniert wie die Deutschen. Das ist das Problem. Die Deutschen haben unterzogen. Die Deutschen haben massiv unter ihren Verhältnissen gelebt und die anderen haben etwas über ihren Verhältnissen gelebt. Etwas, aber nicht so sehr viel. Nicht so viel, wie die Deutschen unter ihren Verhältnissen gelebt haben. Und dieses Auseinanderlaufen, das kann nicht funktionieren. Und das hätte Deutschland nicht tun dürfen, denn es hat zugestimmt, wie ich sagte schon, einer Inflationsrate von 2%, nicht einer Inflationsrate von 0.
Noch etwas, wenn Sie mir erlauben, ja. Zum Thema No Bailout. Herr Wede hat gesagt, das sei eigentlich die Garantie dafür, dass die Staaten sich nicht allzu stark verschulden. Ich finde das, dass denen auch nicht geholfen wird, das sei die Drohung. Das ist natürlich, das war so gedacht, aber ist das sinnvoll? Ich meine, wenn man jetzt sieht, in 2008 wusste die Zentralbank in die Europäische Zentralbank in Frankfurt ganz genau, wie die Zahlen waren in Griechenland. Das hat Herr Provopoulos, der Gouverneur der Zentralbank, hat in alle 3 Monate das gegeben und Herr Trichet hat auch interveniert, soweit er konnte, weil er ist ja hat nicht die politische Macht, in Athen oder in Brüssel Alarmglocken zu läuten. Das geht leider nicht, muss man sagen. Aber ich würde sagen, anstelle dieses No Bailout, das ist ein etwas Widersinniges, um in einer Währungsunion so etwas zu sagen. Entweder ist man eine Union und gibt es einen Zahlungsausgleich, Finanzausgleich und so weiter, oder man macht so einen Club. Und das ist jetzt wirklich im Wachstum geht das gut. Momentan in der Krise eben nicht. Man hätte die Staatsausgaben von Griechenland vorher, 2008 oder noch vorher, nach den Olympischen Spielen, als das Schiff vom Kurs kam, hätte man eingreifen können, hätten sagen müssen, jetzt geht's nicht mehr, so geht's nicht weiter. Und das hat man nicht getan. Auch Herr Barroso hat das nicht getan, er hat nur privat mit Herr Karamanlis hier und da mal gesagt, du, da läuft etwas aus dem Ruder. Aber ich würde sagen, diese No-Bail-Out-Klasse ist ein Widerspruch zur Union.
Herr Wehder, ich würde Sie gerne noch mal weiterfragen, weil der harte Sparkurs, der da jetzt den Griechen aufgezwungen wird, wahrscheinlich geht es im Moment ja auch nur so, kann der für Sie als Ökonom gesehen, kann der nicht auch sehr kontraproduktiv letztlich werden? Also wer den Gürtel viel enger schnallen muss, der kann auch viel weniger ausgeben und das schadet dann wieder der heimischen Wirtschaft, die ja eigentlich angekurbelt werden sollte. Also sind diese Maßnahmen nicht auch kontraproduktiv?
Gut, das ist immer das Problem. Ich meine, was wollen Sie machen, wenn ein Land so viele Schulden hat und letztlich am Markt Probleme hat, überhaupt wieder Kredite zu erhalten? Ich meine, irgendetwas muss man tun. Man kann ja nicht einfach weiter so fahren. Und dass das ein relativ hartes Programm ist, das ist Das ist schon klar. Und man sieht es ja, die Leute verstehen es nicht einmal und sie haben sogar das Gefühl, da wird von außen etwas aufgezwungen, was eigentlich nicht ganz gerechtfertigt ist. Mhm. Und deshalb bin ich eben schon der Meinung, also ich möchte darauf zurückkommen, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, das sind alles disziplinierte Länder und die Märkte haben da überreagiert. Ich meine, wenn die Mitglieder der EU zusammen mit dem IMF hier nicht eingetreten wären, ich meine, dann wären 15% Zins wahrscheinlich nicht überhöht gewesen. Ich meine, das sind relativ hohe Risiken. Nur haben aber die Bank, die Gläubiger haben eben damit gerechnet, dass die anderen eingreifen. Und das ist genau das Problem, oder? Sie haben hier ein Projekt, das letztlich Anreize in diese Richtung schafft, weil diese No-Bailout-Clause war eben nie glaubwürdig. Als Ökonom muss ich sagen, dass ich es sehr schade finde, dass man hier nicht konsequenter in diese Richtung gegangen ist, weil vielleicht müssen wir dann auch mal über die Gläubiger reden. Die werden jetzt meines Erachtens zu wenig zur Kasse gebeten im Moment, als wenn man hier eben sich an die Mechanismen gehalten hätte, die ja schriftlich fixiert sind.
Ja, ich glaube, die Diskussion über die Gläubiger müssen wir wahrscheinlich leider ein anderes Mal machen. Ich würde jetzt nochmal gerne zum Schluss der Sendung auch in den letzten Minuten nochmal gerne auch nach vorne gucken. Sicher ist doch, dass nach dieser Krise ist ja, glaube ich, ein altgriechisches Wort sogar, von daher passt es auch ganz gut, nach der Krise nicht alles so bleiben kann, wie es war, sonst gibt es halt in 2 oder 5 Jahren dann den Staatsbankrott. Aber was Herr Flassbeck doch sicher mal kommen müsste endlich, ist eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik innerhalb der EU. Warum gibt es denn die immer noch nicht?
Ja, ich sagte ja schon, was fehlt, ist die Koordinierung vor allem dessen, was man Lohnpolitik nennt oder der Entwicklung der wichtigsten Kostenkomponente im Verhältnis zur Produktivität. Das ist die zentrale Frage. Kommt nicht auf absolute Löhne oder sowas an, sondern Löhne im Verhältnis zur nationalen Produktivität. Und das muss übereinstimmend laufen und das muss in Übereinstimmung laufen mit dem Inflationsziel. Ich muss darauf beharren, sonst kriegt man ein Auseinanderlaufen, man kriegt eine reale, wie die Ökonomen sagen, eine reale Abwertung der einen und reale Aufwertung der anderen. Und das kann in einer Währungsunion nicht funktionieren, weil man am Ende keine Währung mehr hat, wenn man dann in der Falle steckt, um abzuwerten. Und auszusteigen ist wirklich völlig sinnlos, diese Diskussion jetzt zu führen. Das würde eine absolute Katastrophe bedeuten, nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa. Also man muss jetzt nach vorne schauen, man muss genau dieses tun, man muss diese Abstimmung herbeiführen. Es gibt dafür ein Instrument auch in Europa, den sogenannten makroökonomischen Dialog. Der ist 1999 beschlossen worden, der ist nicht ernst genommen worden. Da sitzen die Tarifpartner und die Zentralbank und die Regierung zusammen. Da muss man reden und da muss man jetzt eine Strategie entwickeln, wie man in den nächsten 10 Jahren die Wettbewerbslücke in der Eurozone ausgleicht. Nicht nur mit Griechenland, sondern mit allen anderen südeuropäischen Ländern, ich sagte es, und Frankreich gegenüber Deutschland. Das muss ausgeglichen werden. Und dann braucht man zusätzlich eine Wachstumsstrategie, weil nur mit Kürzen geht es nicht. Wenn jetzt alle Länder in Europa anfangen zu kürzen, werden wir sehen, dann werden wir in einem Jahr hier sitzen und über Deflation in Europa reden und uns fragen, wie man aus einer Deflation herauskommt. Dann sind wir nämlich in einem Szenario, wie Japan es die letzten 20 Jahre hatte. Und das wäre die größte Katastrophe. Und ich sehe leider noch nicht die Einsicht bei den europäischen Politikern, obwohl man über diese Frage Wettbewerbsfähigkeit nun seit gestern sogar Frau Merkel in einem Brief mit Herrn Sarkozy zum ersten Mal zugegeben hat, dass das ein großes Problem ist. In Brüssel weiß man das schon länger. Also allmählich reicht vielleicht doch eine gewisse Einsicht.
Mhm. Was sehen Sie denn für wirtschaftspolitische Notwendigkeiten für Europa, Herr Weder? Da war jetzt wirklich 20 Jahre lang Wachstum und Kraft und Ausdehnung nach Osten. Es gab Glanz und Gloria. Jetzt scheint es ziemlich bergab zu gehen im Moment. Wo haben Sie Hoffnung? Was muss passieren?
Also ich möchte dem noch entgegnen und dann Ihre Frage beantworten, was Herr Flassbeck gesagt hat mit der Koordination. Also ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, die Preise und Löhne irgendwie zu koordinieren, sondern ich bin eigentlich dafür, mehr Konkurrenz hier reinzubringen, weil es kann doch nicht sein, dass wir jetzt noch mehr koordinieren, noch mehr auch planen und zentralisieren, sondern...
Dann darf man aber kein zentrales Inflationsziel haben. Da muss man sagen, wir machen jetzt alle konkurrieren uns nieder, gehen in Deflation, das akzeptieren wir und das ist alles kein Problem. Das muss man dann dazu sagen. Klar, dann darf man das machen.
Oder das Problem ist schon, dass wir natürlich jetzt mit dem Euro ein würde ich schon sagen, wirtschaftliches und politisches Integrationsprojekt haben. Und wenn man eine Möglichkeit ist, dass man weiter in diese Richtung geht. Aber dann muss man die Fiskalpolitik letztlich den Ländern absolut ganz wegnehmen. Und dann haben wir dann wirklich eine relativ zentralisierte Union. Und darum wäre ich eben der Meinung, das ist gefährlich. Also da würde ich eher dafür plädieren, nicht jetzt groß wieder neue Ideen zu schaffen, sondern eher das zu implementieren, was eigentlich bereits die Gründer, die Väter und Mütter der Europäischen Währungsunion vorgesehen haben. Das sind die Punkte, die ich erwähnt habe, Stabilitätspakt, No-Bailout-Clause. Ich meine, das könnte man noch etwas verschärfen, aber sicher nicht in eine andere Richtung. Und da sind die Politiker gefordert. Also ich würde die Hände der Politiker viel mehr binden und würde ihnen nicht solche Dinge in die Hände geben, die sie laufend manipulieren können.
Werner van Rent, dann an Sie die Schlussfrage. Herr Weda hat gerade gesagt, die Politiker sind jetzt gefordert. Was haben Sie denn für Hoffnung für Griechenland und die Politik? Könnte es sein, dass sich jetzt, Sie haben am Anfang der Sendung schon gesagt, dass die konservative Partei sich gestern sehr destruktiv verhalten hat bei der ganzen Diskussion. Könnte es sein, dass sich die politische Landschaft in Griechenland jetzt auch mal etwas ändert, dass es vielleicht wegkommt von diesen zwei Parteien, die alles regieren, von diesen zwei Familien, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich regiert haben? Wie sind Ihre Hoffnungen?
Ja, man hat ja gestern gesehen, dass die ehemalige Außenministerin aus dem Kabinett Karamanlis, also Frau Bakoyanis, hat ja für das Paket gestimmt. Und das ist schon ein Anzeichen.
Und sie ist gleich ausgeschlossen worden
aus der Partei. Sie ist ausgeschlossen, genau. Und das wird eine neue Partei geben, eine liberale Partei. Das ist kein Zweifel. Wir haben zu Beginn der Sendung das Zitat von Petros Markaris gehört. Er hat gesagt, wie arm das Land war und wie es reich wurde. Ich glaube, die ganze Sache ist, dass es ist ein armer Staat, der sich aufgeführt hat, wie wenn er reich wäre. Und das haben dann die Gläubiger aus dem Ausland bezahlt. Und wir haben momentan relativ reiche Griechen, die sich aufführen, wie wenn sie arm wären. Also man muss sagen, natürlich wird es in den nächsten 10 Jahren schwierig sein für die Griechen. Es wird, sie werden ärmer werden, das ist auch klar. Aber es gibt sie haben ziemlich viel Widerstandsfähigkeit, auch Flexibilität in der griechischen Bevölkerung. Und ich denke, wenn die politische Kaste reformiert wird, wenn dieses schreckliche Klientelsystem abgeschafft wird, wenn Transparenz eingeführt wird, ein völliges Fremdwort, dann allein schon deshalb wird Griechenland aus dieser Krise herauskommen. Es wird nicht leicht sein, aber Herr Weder hat vorher noch gesagt, ja, die Leute verstehen es nicht. Das stimmt und stimmt nicht. Also die Leute spüren, dass etwas geändert werden muss, dass die Strukturen nicht mehr verheben und das muss etwas geändert werden. Und ich denke, da können sie auch abgeholt werden, wenn es tatsächlich zu etwas mehr Gerechtigkeit zwischen Anführungszeichen kommt. Also wirklich, dass die Leute die Schuld an sind, dass das passiert ist, was passiert ist, dass die dann auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Herzlichen Dank, Herr van Rent, herzlichen Dank, Herr Weder, herzlichen Dank, Herr Flasbeck.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.